diese Rohstoffe, die wir in Afrika entnehmen, das sind letztendlich alles Produkte, die wir in unserer Konsumgesellschaft verbrauchen. Und wenn wir dann großzügig ein Zehntel dieser Einnahmen, die wir generieren, als Entwicklungshilfe zurückspenden, dann ist das an sich schon eine Frechheit. Und ich glaube, da müssen wir auch systemisch mal drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist oder ob es nicht besser ist, dass wir faire Preise für die Produkte bezahlen, den Menschen faire Löhne geben. Dann haben die ein Steuereinkommen, dann können die ihr Gesundheitswesen aufbauen und dann verändern sich auch die ganzen Strukturen. Also wir sind Teil des Problems, der Ursache und eben auch in den seltensten Fällen Teil der Lösung.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen
Dirk Sander
freuen wir uns heute in unserer letzten Podcast-Folge in diesem Jahr auf eine spannende Diskussion zu einem nicht minder spannenden Thema, das unseres Erachtens sehr gut in die jetzt anstehende Zeit des Innehaltens und auch der Besinnlichkeit passt. Und da liegt die Betonung auf Sinn. Das Thema lautet, wie schafft man nachhaltige, positive Wirkungen in Ländern des globalen Südens und in Krisengebieten zwischen Entwicklungshilfe und Social Entrepreneurship? Wie jedes Mal haben wir für unser Gespräch zwei hochkompetente und glaubwürdige Gäste gewinnen können. Dirk, willst du uns unseren ersten Gast vorstellen?
Gerne, Oliver. Mehr als 600 Millionen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent haben keinen Zugang zu Strom. Gemeinsam mit seiner Frau verfolgt unser Gast eine ambitionierte Mission. Sie wollen 3 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika mit Solarstrom versorgen. Ihr internationales Unternehmen baut mobile Solaranlagen in den entlegensten Dörfern in Mali und Niger. Mit ihrem Unternehmen wollen sie zeigen, dass private Investitionen ein Gegenmodell zur traditionellen Entwicklungshilfe sein können und es der Kontinent auch alleine schaffen kann. Unser Gast stammt aus Deutschland, ist Serienunternehmer, startete seine Karriere als Sozialunternehmer im Jahre 2012 als Mitbegründer der Crowdinvesting-Plattform BetterVest. Weitere Gründungen folgten mit Gründertaxi, Rock My Startup und Social Startups Media, ein Gründermagazin für SozialunternehmerInnen. Dabei ließ er es aber nicht stehen, sondern engagiert sich aktuell auch noch als Investor für andere Impact-Startups wie Barramundi, Aquakultur und Solar Bakery. Alles, was über der schwarzen Null liegt, wird wieder investiert. So Thorsten Schreiber, Gründer von Africa Green Tech, ein weltweit anerkanntes Sozialunternehmen aus Deutschland. Herzlich willkommen, Thorsten. Schön, dass du bei Auf in Zukunft mitmachst.
Ich freue mich sehr, dass wir das Beste zum Schluss machen dieses Jahr und freue mich sehr auf das Gespräch mit unserer anderen Mitdiskutantin.
Genau, schöne Vorlage, Thorsten. Unser zweiter Gast hat in meiner und unserer Heimatstadt Essen Kommunikationsdesign an der renommierten Folkwang-Schule studiert, ist schon ein bisschen her und wollte eigentlich Fotografin letztendlich werden, Bildredakteurin und hat auch 8 Jahre als Fotografin und Redakteurin für eine Nachrichtenagentur gearbeitet und hatte seinerzeit schon großes Interesse für sozial- und entwicklungspolitische Themen und hat dort dann auch in dieser Agentur Eigeninitiativ den NGO Media Service aufgebaut, der multimediale Auftragsarbeiten für Hilfsorganisationen übernommen hat. Und parallel dazu hat dann unser Gast ein Masterstudium gemacht im Bereich Katastrophenmanagement und Vorsorge. Also da sah man schon, in welche Richtung sie geht. Und war dann anschließend Security Advisorin für die Welthungerhilfe in Afghanistan. Und das hat dann die Weichen, so wie ich das verstanden habe, endgültig in die richtige Richtung gelenkt. Sie ist seit 7 Jahren bei den SOS-Kinderdörfern in unterschiedlichsten Funktionen und Einsatzgebieten, unter anderem im Irak, in Syrien, im Libanon, in Äthiopien, in Somalia, in Nigeria, im Sudan tätig gewesen und seit Anfang diesen Jahres als Leiterin für die Programminnovation und was ist, da werden wir heute drüber sprechen, und die Kommunikation zuständig. Und sie sagt, man kann nicht ständig in Krisengebieten arbeiten, man muss auch Pausen machen. Nach ein paar Monaten gehe ich für einige Zeit wieder nach Deutschland zurück, um Abstand zu gewinnen und Kräfte zu tanken. Aber man muss empathisch sein und bleiben. Wenn das irgendwann an mir abprallt, kann ich meinen Beruf nicht länger ausüben. Herzlich willkommen, Katharina Ebel. Liebe Kat, schön, dass du heute dabei sein kannst.
Dankeschön für diese Vorstellung. Dann hoffe ich mal, dass ich meinem Titel Master of Disaster nicht alle Ehre mache heute.
Thorsten, du gilt heute als einer der profiliertesten und Streiter für das Thema Sozialunternehmertum. Seit 2012 bist du mit unterschiedlichen Engagements immer wieder an vorderster Front gewesen und jetzt mit Afrika Green Tech ist das ein über unsere Grenzen hinaus weit wirkendes Sozialunternehmen mit wirklich wichtigen Implikationen für die Entwicklungshilfe. Aber Sozialunternehmer wird man nicht so einfach. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich überhaupt bewegt, einen solch auch nicht immer leichten Gang zu gehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass tatsächlich das Leben und die Erfahrungen, die wir machen in unserer Arbeits-, aber auch in unserer privaten Welt, uns natürlich prägt. In meinem Fall war es tatsächlich das Scheitern. 2006 bin ich mit einem ja auch sehr bekannten und auch spannenden Unternehmen in der Textilbranche gescheitert. Ich war 15 Jahre lang im E-Commerce, in der Modewelt. Und im Rahmen dieses Scheiterns habe ich dann meine heutige Frau kennengelernt. Und die hat mich sehr früh entführt, im wahrsten Sinne des Wortes, nach Afrika. Und ich war zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt wie gesagt schon 15 oder 16 Jahre her, auch voller Vorurteile, kannte den Kontinent nicht richtig und habe dort eben völlig andere Wahrnehmungen kennengelernt. Und das hat mich dann, glaube ich, im Laufe der 5 davor folgenden Jahre extrem geprägt. Zu dem Zeitpunkt, als ich meine Frau kennengelernt habe und verliebt, habe ich mich in sie und natürlich auch dann in Afrika und in die Länder, in denen wir waren, verliebt. Aber neben der Liebe war es dann eben zunehmend der Klimawandel, der mich extrem beschäftigt hat und der eigentliche Auslöser für meine persönliche Veränderung in Richtung nachhaltiges Wirtschaften und Leben war dann definitiv die Geburt unserer gemeinsamen Tochter. Und diese Verantwortung für so ein kleines Lebewesen hat mich dann extrem nachdenklich gemacht und dann eben auch ganz stark in die Richtung Nachhaltigkeit geprägt. Und ihr habt das ja schon in der Anmoderation gesagt, als ich dann 2011, 2012 Patrick Meinels kennenlernte, kam es dann zu der Gründung von Bettervest. Und im Zuge dieser Gründung haben wir dann sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die sich intensiv beschäftigen, unter anderem Ernst-Ulrich von Weizsäcker vom Club of Rome, der das Buch Faktor 5, später Faktor 8 geschrieben hat. Und so kam ich dann endlich in diese Welt, in der ich mich heute sehr stark engagiere für eine bessere Zukunft.
Ja, und sicherlich hat Katharina einen ähnlichen Klickmoment gehabt. Du hast ja, ich habe es beschrieben, an der Volkmann-Schule studiert, Fotojournalismus. Und du hast dann viel über Ereignisse berichtet, aber das ist was anderes, als selber Hand anzulegen und zu helfen. Ne? Und wann hat es bei dir Klick gemacht und wann hast du dich eben von dieser berichtenden Rolle hin zu einer helfenden und unterstützenden Rolle gewandelt? Wann war das bei dir?
Ja, Scheitern, Thorsten, ist tatsächlich irgendwo da das Stichwort. Danke für das. Ich habe als Idealist angefangen. Ich habe Journalismus studiert, beziehungsweise Fotojournalismus, weil ich etwas verändern wollte. Ich wollte etwas mit Bildern verändern, ich wollte etwas mit Geschichten verändern für Menschen, die in Kriegs- und Krisengebieten leben müssen. Die Idee war natürlich wie wahrscheinlich die Idee der meisten Journalisten oder etwas zu verändern mit den Geschichten, die sie erzählen. Wenn man an den Punkt kommt, wo das nicht mehr funktioniert, wo man Geschichten schreibt und diese Geschichten aber letztendlich untergehen in der Masse von Berichterstattung, dann stellt es das Ganze in Frage. Und ich war in vielen Entwicklungsländern, ich habe viel über Armut berichtet, ich habe viel über NGOs berichtet und ihre Arbeit und ganz zum Schluss, das war letztendlich so der Wendepunkt, also ich habe Geschichten in Afghanistan auch gemacht, ich habe ganz zum Schluss aber eine Geschichte in keinem Entwicklungsland gemacht, sondern ich war in China und habe eine Geschichte über Lepra gemacht und da ging es darum, dass diese Menschen 40 Jahre lang letztendlich isoliert wurden von der Gesellschaft, weil sie eben Lepra hatten. Getrennt von ihren Familien, Kinder wurden dorthin geschafft. Und in diesen Communities hatte man sogar eine eigene Währung. Das heißt, wer da einmal drin war, kam da auch nie wieder raus. Und dort gab es ein paar Nonnen und die haben sich selber beigebracht, wie man diese Menschen behandelt. Und ich habe eine Reportage darüber gemacht und in dem Moment, als ich da war, starb da auch jemand und die Art und Weise, wie dieser Mensch behandelt und abtransportiert wurde, war so, das hatte mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Das war einfach nur noch menschenverachtend. Das war, als würde man ein Stück Müll abtransportieren. Und mich hat man daraufhin, also ich habe diese ganze Geschichte fotografiert, ich habe sie hinterher geschrieben. Ich bin nach Hause geflogen und habe mir angehört, wow, aber diese Bilder, Katharina, die sind ja viel zu grauenhaft. Also das können wir so nicht drucken. Und das war der Punkt, an dem ich das Ganze auch angezweifelt habe, an dem ich dann gesagt habe, so okay, aber wenn ich die Realität so nicht abbilden kann, wenn ich nicht das zeigen darf, was dort tatsächlich vorherrscht, dann nutzt es nichts, dann kann es keine Wirkung entfalten. Ich kann die Welt nicht schöner zeichnen, als sie ist. Und ich will das auch nicht. Und das war der Punkt, wo ich entschieden habe, okay, ich muss die Seite wechseln, wenn ich wirklich was ändern will. Also es musste für mich praktischere Hilfe sein. Der Effekt musste, ich musste ihn sehen. Und das war der Punkt, an dem ich dann entschieden habe, okay, ich studiere nochmal, und zwar eben diesen Master of Disaster.
Thorsten, dann gleich mal in medias res. Du hast jetzt den Bericht gehört von Katharina. Mit SOS Kinderdörfern steht sie für das Thema Entwicklungshilfe, du für das Thema Social Entrepreneurship. Was unterscheidet dich für dich eigentlich Social Entrepreneurship von der Entwicklungshilfe?
Ja, also erstmal gibt es da, glaube ich, Graubereiche oder, sag ich mal, Überschneidungen, Überlappungen. Ich für mich selber habe, ähnlich wie Katharina, vor ungefähr 12 Monaten, eine ähnliche Erfahrung gemacht am Tschadsee, als ich mich sehr intensiv mit Geflüchteten im Rahmen von Boko Haram beschäftigt habe und diese Menschen interviewt habe, zusammen mit einem Kameramann und einer Redakteurin, die eigentlich eine Reportage über uns machen wollten. Und dann im Austausch mit diesen Menschen, diese Erfahrungsberichte von dem Abschlachten von Boko Haram in den Dörfern, sind wir dann letztendlich eingetaucht in diese Welt. Und das hat mich extrem berührt. Und ich glaube, das war dann auch wiederum so ein Moment, wie Katharina gerade beschrieben hat, wo ich mir dann gesagt habe, okay, warum nimmt das niemand wahr? Hier sind 400.000 Geflüchtete. Und wir reden in Deutschland über irgendwelche Buchempfehlungen von unseren Kanzlerkandidaten. Und das war dann für mich so eine ganz traurige Erfahrung. Da habe ich gesagt, okay, das möchte ich auch mehr in die Öffentlichkeit bringen. Allerdings war es eben so, dass das UNHCR und auch die Organisationen wie UNICEF und Brot für die Welt und das World Food Program eben dort in der humanitären Nothilfe aktiv sind. Das ist, glaube ich, eben auch genau diese wichtige Unterscheidung. SOS Kinderdörfer ist meiner Meinung nach eine Stufe weiter als die humanitäre Nothilfe. Und Sozialunternehmertum kommt nach meinem Verständnis eben dann eigentlich danach, wenn es dann eben um die Integration von Menschen wieder zurück in die Gesellschaft oder eben auch zurück ins Berufsleben führt. Tatsächlich sind wir mit SOS gerade auch in einem ganz engen Austausch, wie wir diese Weiterführung dann machen können. Aber da musst du mich korrigieren, Katharina. Ich glaube, das ist sehr spannend, auch nochmal für die Zuhörer. Was passiert eigentlich mit den Waisenkindern, wenn sie erwachsen werden? Und an dieser Stelle suchen wir gerade nach Lösungen, wie man dann eben aus diesen jungen Menschen Handwerker oder Farmer oder eben auch andere Berufsfelder entwickeln kann. Und das ist letztendlich für mich der Traum, wenn wir alle viel stärker zusammenarbeiten würden und eben nach Gemeinsamkeiten suchen, wo wir sozusagen Hand in Hand arbeiten können, dann müssten wir eigentlich auch nicht nach Differenzen suchen, sondern eher nach Gemeinsamkeiten.
Ja, das ist eine schöne Vorlage, Thorsten. Da gehen wir auch gleich drauf ein, auf dieses gemeinsame Projekt. Da hängen wir ja mit der Impact Factory dann glücklicherweise auch noch mit drin. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du ja jetzt schon über 7 Jahre dort bist bei SOS Kinderdörfern. Wo siehst du die Limitierung an der Entwicklungshilfearbeit, Katharina? Und wo wünschtest du dir mehr Progressivität und Produktivität? Also Geld kann man ja in verschiedener Weise letztendlich ausgeben und investieren. Auch als NGO.
Limitierungen sehe ich, glaube ich, überhaupt keine. Also man muss nur den Mut aufbringen, tatsächlich auch Risiken einzugehen. Und natürlich, wir haben, und da muss ich jetzt bei Thorsten tatsächlich wieder ansetzen, wir haben etwas, das nennt man Nexus. Und das ist auch seit Jahrzehnten letztendlich etwas, das in der Entwicklungshilfe gang und gäbe ist oder sein sollte. Das heißt, man will Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Man fängt in Notsituationen an. Da würde man tatsächlich jetzt sagen, so okay, wir leisten humanitäre Nothilfe. Und das heißt, ich gebe den Menschen Decken, ich gebe ihnen Nahrungsmittel, ich gebe ihnen Trinkwasser etc. So, aber sobald diese akute Not vorbei ist, muss es eben weitergehen. Das heißt, ich brauche integrierte Ansätze. Da brauche ich dann einen Wiederaufbau. Da finden die Leute wieder zurück ins Leben. Das heißt, sie bauen sich ihre Existenzen wieder auf. Und dazu gehören nicht nur Häuser und Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Dazu gehören natürlich auch Jobs, die sie wieder aufnehmen müssen und ökonomische Aktivitäten. Und das rutscht dann eben schon in die Entwicklungshilfe. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann würden wir auch danach in die Entwicklungshilfe gehen. Das heißt, da passiert dann eben diese Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ich muss dann Wege finden, und das ist alles recht komplex, wie ich ein Land oder fangen wir kleiner an, eine Community zum Beispiel, eine Gemeinschaft oder nur eine Gruppe, ökonomisch auf ein höheres Level bringe. Das heißt, von dem Punkt, wo sie sind, wo sie nicht mal, wo Familien nicht mal einen Dollar am Tag haben, müssten wir sie auf den Stand bringen, dass sie vielleicht 2 Dollar am Tag haben oder meinetwegen auch nur 1,50 Dollar am Anfang. Aber das bedeutet, dass ich auf unterschiedlichen Ebenen entwickeln muss. Das heißt, ich muss sozioökonomisch entwickeln. Ich muss Sozialstrukturen entwickeln und ich muss ökonomische Strukturen entwickeln. Und meiner Ansicht nach sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Wir müssen da nur kreativ werden und wir müssen vor allen Dingen mit Partnern zusammenarbeiten, weil ich glaube, weder Sozialunternehmer können dort alles leisten, noch können Entwicklungshelfer dort alles leisten. Und ich glaube, da ist dann eben auch diese Brücke und diese Partnerschaft, die zwar in der Theorie schon völlig logisch ist und lange bekannt, aber in der Praxis leider so bislang wenig umgesetzt wird.
Das ist, Katharina, jetzt ein ganz spannender Moment, wo du beschreibst, wie du mit Hilfe dieses integrierten Ansatzes, also von der ersten Nothilfe bis zur Entwicklungshilfe, tätig sein kannst. Ich überlege mir jetzt gerade, wie das wirklich dazu führen kann, dass es am Ende auch Selbsthilfe wird. Es gibt ja auch durchaus ein paar Vorurteile im Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe, wo man sagt, wenn man sie eben über reine Entwicklungshilfe die Menschen unterstützt über einen längeren Zeitraum, dann verlieren sie die möglicherweise Anreize und Motivation, für sich selbst weiter zu sorgen. Wie kommt ihr in diesem Spannungsfeld klar, oder ist es überhaupt ein Spannungsfeld? Ist es einfach nur ein Vorurteil?
Ich glaube, wir müssen da ganz ehrlich sein. Und auch ganz ehrlich und ganz deutlich sagen, dass die Entwicklungshilfe brachiale Fehler gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Ja, wir haben die Menschen in Abhängigkeit geführt. Und zwar, indem wir Sachen einfach for free ausgegeben haben. Meine Oma zum Beispiel hat immer gesagt, also was nichts kostet, das ist auch nichts. Das heißt, Wir haben keine Gegenleistungen gefordert. Wir haben nicht zusammengearbeitet, sondern wir sind irgendwo hingekommen mit fertigen Konzepten und haben die umgesetzt. Es ist viel einfacher. Es ist viel einfacher, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich zu einer Familie oder zu einer Gemeinschaft komme und sage so, okay, also ihr braucht jetzt neue Häuser, ihr braucht hier eine Schule und ihr braucht hier eine Klinik. So, und wir setzen euch das hier alles hin und dann gehen wir wieder. Und dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht und seid ja eigentlich dann ganz zufrieden hinterher. Das funktioniert so aber nicht. Zum einen bringt das die Leute in Abhängigkeiten und zum anderen führt es zu einer Situation. Ich war kürzlich in vielen Ländern in Afrika und da begegnen mir immer die gleichen Sachen und das, ich muss ehrlich sagen, vielleicht war ich naiv, aber es hat mich so ein bisschen schockiert, weil das unsere eigene Schuld war. Da berichteten, und nicht nur von SOS, sondern auch von anderen Organisationen, da berichteten mich meine Kollegen und sagten so, ja Katharina, aber wir müssen die Leute bezahlen, damit sie zu unseren Trainings kommen. Ich sagte, bitte? Ja, weil hier die Ansicht herrscht, dass die Leute uns helfen, unsere Zahlen zu erfüllen. Und wenn wir sie nicht bezahlen, dass sie etwas lernen und gleichzeitig haben sie auch kein Einkommen an dem Tag, dann kommen sie nicht. Ich sage, okay, sorry, das geht nicht. Also ich brauche eine gewisse Eigenmotivation, eine intrinsische Motivation, ein Interesse von jemandem, der an einer Maßnahme teilnimmt. Sonst braucht er sie nicht, weil sonst wird er hinterher auch nicht weitermachen, sonst wird er keine Begeisterung aufbringen. Und ich brauche Begeisterung, beziehungsweise ich brauche auch den Bedarf, den ich selber spüre, um etwas verändern zu wollen. Und hier haben wir, glaube ich, lange, und zwar alle gemeinsam, lange leider falsch gehandelt. Gegensätzlich dazu war ich in einer Gemeinde, und zwar sehr, sehr weit auf dem Land in Sambia. So, und wir sind da eigentlich hingekommen, um eine landwirtschaftliche Initiative anzustoßen. Die haben Trainings bekommen für Ökolandwirtschaft, um Einkommen zu erwirtschaften, um dieses Einkommen überhaupt zu haben, um diese Gärten betreiben zu können. Haben sie letztendlich ein Wasserloch bekommen. Sie haben einen 10.000 Liter Tank und eine Solaranlage für die Pumpe bekommen, damit sie eben das Ganze auch bewässern können. Gemerkt haben wir dann irgendwann, die haben das aufgesogen wie ein Schwamm, die haben sofort ihr Land zur Verfügung gestellt, die haben einen Guard engagiert, der das alles bewacht, damit auch nichts gestohlen wird. Sie haben sich gegenseitig unterstützt, sie haben eine Gruppe gebildet oder eine Gemeinschaft, die Wissen austauscht, die Arbeitskraft untereinander verstärkt. Und sie haben innerhalb kurzer Zeit Profite eingefahren. Was sie noch eingefahren haben oder was sie noch gelöst haben, war ihr Wasserproblem, das wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten, weil wir offenbar auch gar nicht so tief eingestiegen sind. Was sie wirklich hatten, war kein Wasser am Anfang. Also sie haben, wenn die Regenzeit kam, hatten sie für 2 Monate Wasser, dann ist der Strom vertrocknet. Und sie haben im Sand nach Wasser gebuddelt und das gleiche Wasser getrunken wie die Tiere, was zur Folge hatte, dass natürlich viele Krankheiten dort vorgeherrscht haben unter Kindern, unter Erwachsenen, eben über dieses Wasser transportiert. Und jetzt hatten sie plötzlich sauberes Trinkwasser, hatten ein Einkommen durch ihre Gärten und mehrere Mitglieder aus den umliegenden Gemeinden kamen, weil sie das gleiche Problem hatten mit dem Wasser. Und die Leute haben dann gesagt, so, okay, wir können diese Menschen ja nicht fernhalten, dann werden sie das auch zerstören. Und ich war sehr beeindruckt, weil sie reflektiert haben. Und sie haben dann gesagt, so, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir zusammen eine Lösung entwickelt und haben gesagt, so, okay, dann müssen die bezahlen, aber das, was ihr einnehmt, das wird reinvestiert und das müsst ihr auch kommunizieren, das wird reinvestiert in größere Kapazität für Wasser. Und dann schafft ihr es, mehr Leute zu versorgen mit dem Wasser. Eure Gärten könnt ihr dann trotzdem noch bewässern, eure Viecher haben was zu trinken, ihr habt auch was zu trinken, die anderen haben was zu trinken, ihr habt zusätzlich noch eine Einnahme. Und genau das haben die gemacht. Und zusätzlich haben sie dann gesagt, ja, das, was wir jetzt von euch brauchen, ist letztendlich ein Experte, der uns berechnen kann, wie viel Wasser wir brauchen und was wir genau dafür unternehmen müssen. Aber wir wollen jetzt kein Geld mehr von euch. Das haben wir gekriegt. Von hier ab, machen wir alleine weiter. Und das war der Punkt, an dem ich gedacht habe, okay, genau das muss es sein. Ich kann den Anstoß geben. Ich kann Leute befähigen. Also ich kann ihnen Wissen vermitteln. Ich kann ihnen die Mittel geben. Aber ich muss ihnen auch ganz klar sagen, so, okay, ab diesem Punkt seid ihr auf euch alleine gestellt. Und ich brauche auch von euch etwas, das mir zeigt, ihr wollt auch einen Fortschritt erlangen. Und ihr müsst möglichst als Gruppe zusammenarbeiten. Und das waren, ich denke, dass an diesem Beispiel kann man das sehr gut erklären, wie es auch funktionieren kann.
Ja.
Wie diese Abhängigkeiten auch vermieden werden können.
Das ist ein schönes Beispiel, was ganz elegant überleitbar ist zu Thorsten, weil genau so agiert er jetzt schon seit vielen Jahren mit Africa Green Tech. Vielleicht, ich denke, du hast ähnliche Stories zu berichten, wie tatsächlich das die Leute in die Lage versetzt, eigene Verantwortung zu übernehmen, wenn ihr eure Solartäner vor Ort aufstellt, Thorsten.
Ja, wir gehen tatsächlich einen Schritt weiter. Das beschriebene Beispiel ist genau die Schnittstelle zwischen klassischer Entwicklungszusammenarbeit und Sozialunternehmertum, weil in dem Fall, den Katharina beschrieben hat, werden die CapEx, also die Investitionsgüter, vermutlich noch über eine Spende realisiert und die OPEX, also die Betriebskosten, die Wartung und die Neuinvestitionen dann aus den Einnahmen. Und das ist ein gutes Beispiel, das ist auch das, wo viele große NGOs jetzt hingehen. Tatsächlich gibt es da noch ein juristisches oder ein systemisches Problem, nämlich die Gemeinnützigkeit, die in diesen Modellen von deutschen Finanzämtern durchaus dann auch mal aberkannt wird. Also da kämpfen jetzt auch gerade wir im Social Entrepreneurship Verband dafür, dass wir hier eben auch Gesetzesänderungen und Anpassungen bekommen, weil nach unserer Auffassung ist das genau das, was den Unterschied macht. Und die alte Form der Entwicklungshilfe hat dann eben die Leute mit dem Bohrloch, dem Brunnen und der Solaranlage alleine gelassen. Und dann ist es eben zu diesen Entwicklungsruinen gekommen. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir sagen, okay, ihr müsst euch nicht nur sozusagen euren Gart verdienen und das Wasser sozusagen untereinander verteilen, sondern ihr müsst eben auch die Investitionskosten, also die CapEx, zurückbezahlen. In dem Fall machen wir das so, dass wir nennen das Impact-Site. Das ist letztendlich eine technische Kombination von Basisinfrastruktur. Das betrifft eben unter anderem das Wasserfördern, was jetzt gerade die Katharina in ihrem Beispiel genannt hat. Bei uns eben auch gut zusätzlich noch das Trinkwasser aufbereiten, eben auch für die Gesundheitsversorgung. Dann eben die Elektrizität, da allerdings nur mit 100% erneuerbaren Energien, weil ich komme ja aus dem Klimaschutz. Also wir verwenden kein Diesel, das ist tatsächlich, muss man dazu sagen, das ist technisch nämlich gar nicht so einfach. Zusätzlich kümmern wir uns um Kühlketten, um dann eben auch die Wertschöpfungsketten zu erschließen, die sich aus der Landwirtschaft ergibt. Und wir schaffen es, Zugänge zum Internet, meistens dann über Satellitennetzwerke, bereitzustellen, sodass die Leute eben auch an Informationen rankommen. Das hat einen Impact auf die Bildung. Und diese vier Basisinfrastrukturleistungen, die erbringen wir als Operator, das heißt, wir sind selber der Betreiber und mit den Einnahmen versuchen wir dann, die Investoren, die uns diese Anlagen vorfinanzieren, dann zurückzubezahlen. Es geht also einen ganzen Schritt weiter, ist dann eben auch der Unterschied investieren statt spenden. Allerdings in dem von Katharina beschriebenen Fall bin ich auch voll dabei. Das ist zumindest in vielen Orten noch der richtige Weg. Allerdings, sie hat es selber schon angesprochen, es führt immer noch zu einer Verzerrung. Denn, wie Katharina richtig beschrieben hat, es kommen dann die Leute aus den umliegenden Dörfern und sagen, Moment mal, wir haben auch Wasserprobleme. Und dann haben viele dieser Projekte ein Eifersuchts- oder ein Neidproblem. Und auch das hat sie gut angesprochen. Da kommt es eben dazu, dass das Nachbardorf das Projekt entweder zerstört oder boykottiert, weil sie einfach selber nicht davon profitieren können. Und das können wir eben durch unseren Ansatz vermeiden. Wir haben zum Beispiel auch Dörfer, wo dann die Nachbardörfer kommen, oft zur Eröffnung. Und dann kommen die Bürgermeister zu uns und sagen, okay, was können wir tun? Wie können wir auch zu so einem Stromnetz kommen oder zu so einer Impact-Site? Und dann kann man eben gemeinsam mit den Leuten das entwickeln. Wir fordern sehr, sehr viele Gegenleistungen. Also bei uns muss man sich regelrecht bewerben. Und dann wollen wir eben auch hands-on, dass die ganze Dorfgemeinschaft mithilft, die Impact-Site zu bauen. Oftmals betrifft das zum Beispiel das Stromnetz oder die Leute bringen uns Sand oder Zement, also durch Beisteuern von Arbeitsleistung oder eben auch Rohstoffen, die es regional gibt, binden wir eben die Dorfgemeinschaft mit ein. Und wenn es dann zu der Eröffnung kommt, dann feiern alle zusammen, weil sie alles gemeinsam praktisch geschafft haben. Wir sind dann aber eben keine Wohltäter oder Entwicklungshelfer, sondern wir sind dann tatsächlich Investoren. So treten wir in den Dörfern auf. Das hat dann eben den großen Vorteil, dass wir eben auch sehr schnell in die kaufmännische Umsetzung kommen. Also dadurch entsteht ein klassisches Kunde-Lieferanten-Verhältnis und das ermöglicht es dann ganz anders miteinander umzugehen. Und so können wir es eben auch schaffen, wenn diese Dörfer wachsen, das tun sie dann sehr, sehr schnell. Das ist leider so ein positives Henne-Ei-Problem. Sobald dann eben Strom zur Verfügung ist, steigt auch die Nachfrage. Wir haben also enorm viele Wachstumseffekte. Und dann muss man nachinvestieren. Und da kommt dann eben die klassische Entwicklungszusammenarbeit an die Grenzen, weil diese Projekte oftmals sehr abgeschlossen sind. Die haben ein Budget. Und wenn dieses Budget dann eben ausgegeben ist, dann muss man die Mittel neu beantragen oder eben neu akquirieren. In unserem Fall können wir dann eben reinvestieren, weil wir letztendlich dann wieder nachfinanzieren können. Und das, glaube ich, vielleicht nochmal ein bisschen der Unterschied. Aber ich bin also voll dabei. Es gibt sehr, sehr viele Orte, wo dieses von Katharina beschriebene Modell für mich das bessere Modell ist als die ganz klassische Entwicklungshilfe. Da vielleicht noch ein Satz dazu. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir eine sehr hohe Verantwortung haben im globalen Norden, denn wir beuten die Rohstoffe des Kontinents seit Jahrzehnten gnadenlos aus. Die multinationalen Konzerne bezahlen dafür keine fairen Preise, keine fairen Löhne, oftmals auch keine Steuern. Und dann kommt es eben zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Sambia, dazu, dass Unternehmen wie Glencore die Kupferminen ausbeuten, die Menschen mit den Umweltschäden alleine lassen und der sambische Staat überhaupt nichts von diesen Rohstoffen hat. Und die Glencore können dann eben an der Börse teilweise 50- bis 100-fache Preise erzielen für die Rohstoffe, die sie den Menschen dort wegnehmen. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil das ist eine Verantwortung, die wir als Konsumenten haben. Diese Rohstoffe, die wir in Afrika entnehmen, das sind letztendlich alles Produkte, die wir in unserer Konsumgesellschaft verbrauchen. Und wenn wir dann großzügig ein Zehntel dieser Einnahmen, die wir generieren, als Entwicklungshilfe zurückspenden, dann ist das an sich schon eine Frechheit. Und ich glaube, da müssen wir auch systemisch mal drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist oder ob es nicht besser ist, dass wir faire Preise für die Produkte bezahlen, den Menschen faire Löhne geben. Dann haben die ein Steuereinkommen, dann können die ihr Gesundheitswesen aufbauen und dann verändern sich auch die ganzen Strukturen. Also wir sind Teil des Problems, der Ursache und eben auch in den seltensten Fällen Teil der Lösung.
Ich stimme dir tatsächlich in allen Punkten zu, Thorsten. Und dieses, das heißt, die Bedenken, die wir, glaube ich, am Anfang hatten, dass wir vielleicht Konkurrenten sein könnten, sind, glaube ich, damit aus dem Weg. Allerdings glaube ich auch, dass es unbedingt auch darauf ankommt, dann zusammenzuarbeiten. Das heißt, also ich glaube, es gibt dann tatsächlich auch, wenn man solche Dörfer entwickelt, gibt es auch immer wieder Menschen, die hinten dran bleiben. Das heißt, die aus irgendeinem Grund eben nicht von diesem Fortschritt profitieren können, weil sie krank sind, zu viele Kinder haben, traumatisiert sind, was auch immer. Ich glaube auch, dass soziale Entwicklung mit ökonomischer Entwicklung einhergeht. Aber eben gibt es auch die ganz Schwachen, die noch einen weiteren Schubs brauchen. Und ich denke, dafür braucht es dann eben auch Organisationen. Organisationen, die sich genau diesen Menschen annehmen, die psychologische Hilfe leisten, die Eltern helfen, wie sie mit ihren Kindern umgehen können, die dafür sorgen, dass die medizinische Versorgung auch noch besser wird, etc. etc. Und ja, es gibt eben in diesen Ländern kein soziales System. Auf jeden Fall nicht so ausgeprägt, wie wir uns das hier so vorstellen. Aber genau das kann man dann, glaube ich, als Organisation leisten und da kann man sich dann auch drauf berufen, beziehungsweise das ist, glaube ich, dann auch die Rolle, die man da einnimmt. Und vielleicht muss man die Rollen dann einfach überdenken, so dass man, ich sage jetzt ungern Projekte, weil Projekte, wie du ganz richtig vorhin gesagt hast, die haben immer einen Endpunkt. Und dann hört die Finanzierung auf und dann ist das Projekt beendet oder umgekehrt. Und das darf natürlich nicht sein. Es muss ja nachhaltig sein in allen Bereichen. Und ich denke, da ist es dann eben auch enorm wichtig, dass auch eine Entwicklungshilfsorganisation ein Business-Mindset annimmt. Das heißt, auch versteht, wie sie nachhaltig etwas aufbaut, wie sie nachhaltig wirtschaften kann, wie sie Leute in der Hinsicht dann auch empowern kann. Das muss sie nicht selber machen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man mit Sozialunternehmen zusammenarbeitet. die genau in der Hinsicht auch Wissen haben, die Erfahrung haben, die Ideen haben, wie man Probleme lösen kann. Nur braucht es, glaube ich, auch diejenigen, die quasi die soziale Sparte abdecken, das soziale Leck abdecken und nochmal genau hinschauen, dass diese Menschen nicht auf der Strecke bleiben. Und das ist eben für uns auch die Begründung zu sagen, so okay, wir müssen auf diese Gebiete ausweiten. Das heißt, ich meine, wir kommen ganz klassisch, wir kommen aus dem Bereich, wir haben Kinderdörfer gemacht, immer und seit Beginn an. So, das heißt, wir haben Kinder aufgenommen, die keine Eltern hatten oder Kinder, deren Eltern sich nicht kümmern konnten oder Kinder, die aufgrund von Gewalt durch die Eltern, durch Verwandte, durch wen auch immer, zu uns gekommen sind. Okay, die bleiben klassisch im Kinderdorf, beziehungsweise die werden von Familien betreut und das muss, glaube ich, auch so sein und da muss man investieren. Da kann man schlecht ein Business draus machen. Aber ich glaube, wir müssen auch vorher ansetzen und das haben wir jetzt auch seit langer Zeit begriffen, dass wir unsere Wirkung natürlich auch ausweiten müssen. Also wir müssen mehr Kinder erreichen und zwar auch mehr Eltern früher erreichen, so dass sie gar nicht erst in diese Verlegenheit kommen, dass sie ihre Kinder abgeben wollen oder dass sie ihre Kinder aussetzen oder dass sie ihre Kinder prügeln oder dass ihre Kinder hungern müssen. Das heißt, da müssen wir ansetzen, da sind wir auch gefragt, aber dafür muss es eben genau diese Sachen auch geben, die Thorsten gerade beschrieben hat. Also das heißt, wir müssen holistisch und multidimensional agieren und ich glaube, das geht nur zusammen. Wenn man diese beiden Expertisen eben auf geschickte Art und Weise zusammenbringt, und ich werde immer gefragt, okay, was ist denn jetzt das Neue an dem, was du da machst, Katharina? Das Neue ist, glaube ich, schlichtweg, also das ist jetzt nicht die Idee, dass man sozioökonomisch entwickelt, sondern ich glaube, das ist einfach, dass man es endlich macht, dass man sich zusammenschließt und versucht tatsächlich Projekte oder gemeinsame Unternehmungen, ich glaube, das ist das bessere Wort dafür, zusammen zu stemmen.
Ja, und genau das, Kat, wenn ich da reinspringen darf, ist ja auch das, was wir jetzt gemeinschaftlich mal gestartet haben, SOS Kinderdörfer und Anthropia-Impact Factory, als wir gesprochen haben, das war im Sommer diesen Jahres, hatte ich ja berichtet von den Problemen, die viele Afrika-Startups haben. Also sind sehr viele, die nicht so erfolgreich sind wie Thorsten mit seinem Team von Afrika Green Tech, sondern viele kommen mit guten Ideen, eine Wirkungsorientierung haben fernab von Deutschland, also deutsche Startups, die sagen, das ist meine Idee und so will ich helfen. Die gehen mit viel Engagement hin, haben vielleicht ein kleines Netzwerk sich aufbauen können, irgendwo, vielleicht in Afrika, und dann muss nur das ein oder andere passieren und schon sind alle Bemühungen wieder dahin, auf einmal ist die Person nicht mehr da, politische Unruhen, was auch immer, und schon bricht alles das zarte Pflänzchen wieder zusammen. Also wir wissen ja, dass, man sagt ja gerne, dass 90% der Startups auch hier in Deutschland ohnehin schon scheitern. Ob die Quote stimmt, weiß ich nicht, aber sie ist hoch. Und dann ist natürlich klar, wenn ich ein Wirkungsmodell habe, fernab des eigenen Landes, wo ganz andere Strukturen, andere Mentalität herrscht, dann ist die Quote wahrscheinlich noch viel, viel schlechter. Und davon habe ich berichtet und auch gesagt, dass auch unsere Förderpartner deshalb ein bisschen zögerlich sind, solche Ideen zu unterstützen, weil sie sagen, wir machen keine Entwicklungshilfe. Und ich habe dann geschildert, Kat, ich weiß es noch, dass ich sagte, es fehlt die Infrastruktur vor Ort, die stabile Infrastruktur für Startups mit Ideen. Und das ist sicherlich neu. Wir haben jetzt, und das ist anders als vor 20 Jahren, eine Menge von jungen, aber auch älteren Menschen, die sagen, ich möchte was Eigenes, was tun. Also die kommen mit Innovationen, auch mit sozialen und technologischen Innovationen hin. Und die kann man jetzt eigentlich sehr gut transferieren in Kombi mit der stabilen Infrastruktur, die so eine große NGO wie SOS Kinderdörfer zum Beispiel bietet und schon seit Jahrzehnten bietet. Und das einfach zusammenzubringen, das war dann unsere Idee, die jetzt gar nicht so revolutionär schien, weil sie ja eigentlich, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, auf der Hand liegt, aber nicht gang und gäbe ist bei NGOs. Und das haben wir gestartet. Und Kat, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie das jetzt angefangen hat. Und da ist ja dann Thorsten mit Afrika Green Tech auch wieder mit dabei. Die Welt ist klein. Ne? Was wir gestartet haben und wie die nächsten Schritte sind. Und Thorsten, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen berichten, wie dann so ein Zusammenarbeitsmodell mit SOS vielleicht auch funktionieren kann.
Ja, das, was wir, also letztendlich, ich hole vielleicht ein bisschen aus. Ich habe diese Position ja erst im Februar diesen Jahres übernommen und habe dann gedacht, so, okay, super. Ich nehme mir jetzt Kollegen aus ganz Südostafrika und dann stellen wir neue Ideen auf die Beine und revolutionieren die Entwicklungszusammenarbeit. Und das endete dann erstmal darin, dass wir mit 12 Ländern angefangen haben und ich drei Sessions lang irgendwie großem Schweigen gegenüber saß. Weil meine Kollegen, ich meine, sie sind natürlich Sozialarbeiter, sie machen ihren Job super, aber sie kümmern sich um Jugendliche, sie kümmern sich um Kinder, sie beraten Eltern, aber sie haben kein Business-Mindset. Sie haben auch keine Zeit, sich anzugucken, was es für revolutionäre Ideen gibt, um die Probleme der Welt zu lösen, um Hunger zu lösen, um ein Energieproblem zu lösen oder was auch immer. Es gehört einfach nicht zu ihrem Aufgabenbereich. Und ja, dann stand ich da und habe gedacht, ach ja, das ist jetzt schwierig. So, wir sind letztendlich tatsächlich dahin gekommen, dass wir dann sehr in einem sehr zahen Prozess dann tatsächlich dann Ideen entwickelt haben, uns mit Startups auseinandergesetzt haben, im landwirtschaftlichen Bereich viel entwickelt haben. Tatsächlich sind wir dann auch auf neuen Projekte gekommen, aber es war halt unglaublich zäh und ich habe sie wirklich gequält, weil ich ihnen dann auch Fragen gestellt habe, gesagt habe, okay, jetzt berechne mir bitte, wann du Umsatz machst. Du musst deine Leute bezahlen, das heißt, die brauchen ein Gehalt, du hast Kosten, Fixkosten. Und wenn das Seed-Investment jetzt alle ist, dann müssen die auf eigenen Beinen stehen. Ist das möglich mit dem, was du da aufstellst? Und sie haben mich entgeistert angeguckt und gesagt, keine Ahnung, habe ich noch nie berechnet. Ja, okay, dann brauchen wir jetzt Hilfe. Und in dem Moment kam eben meine Kollegin und hat euch ins Spiel gebracht und dann haben wir eben zusammen überlegt, okay, wie können wir denn das machen? Und für mich war dann klar, so, okay, super. Startups haben Erfahrung im Bereich Business. Das heißt, die haben diesen zähen Weg schon durchlaufen. Die haben Ideen, also wenn sie nicht ganz am Anfang sind natürlich, die haben Business-Ideen, vor allem wenn das Impact-Startups sind, die relevante Probleme lösen. Warum kombiniert man das nicht? Das heißt, wir haben die Netzwerke vor Ort, wir können die Sozialstrukturen aufbauen, wir können Communities mobilisieren. Wir können das machen, was wir am besten können, nämlich uns um Familien und Kinder und Jugendliche kümmern. Die Startups können uns wiederum helfen, das auf wirtschaftlich solide Beine hoffentlich zu stellen, relevante Lösungen zu entwickeln, die auch im besten Fall Jobs und schön wäre es, wenn es dann nachhaltige Jobs sind. Ich stehe da auf der Seite von Thorsten. Also ich möchte auch keine Dieselgeneratoren irgendwo haben. Das heißt, also wenn es dann auch noch Jobs sind im nachhaltigen Bereich, die die Jugendlichen vor allen Dingen auch Arbeit geben. Wir haben ein Riesenproblem. Wir haben Horden von jungen Leuten, die einfach keinen Job haben, selbst wenn sie studiert haben. Und wenn sie relativ weit auf dem Land sind, dann versuchen sie so schnell wie möglich in eine Stadt zu kommen, weil sie ausrechnen, dass die Chancen dafür sehr höher sind. Und meistens scheitern sie dann auch noch. Und für all das hatten wir aber alleine keine Lösung. Und dann klang das irgendwie ganz, ganz logisch, dass man dann gesagt hat, so, okay, dann arbeiten wir doch am besten zusammen. Und dann haben wir ein Event entwickelt, das letztendlich jetzt hieß Match Me If You Can. Das heißt, es war so ein bisschen wie so eine, naja, wie so ein Dating-Portal, wo Startups sich sich SOS-Ländern vorgestellt haben und man dann geguckt hat, okay, mag man sich, stimmt die gegenseitige Sympathie und Energie und jetzt sind wir an dem Punkt, dass man sagt so, okay, man hat jetzt jeweils ein Match oder auch zwei, ein Startup und ein SOS-Land und die entwickeln eine gemeinsame Idee für das jeweilige Land, für eine bestimmte Zielgruppe. Damit bewerben sie sich und aus diesen Ideen werden letztendlich nochmal 5 ausgesucht und diese 5 gehen dann nochmal ins Detail und entwickeln diese Idee weiter und haben dann aber schon eine Finanzierung für diese Idee, wenigstens eine Startfinanzierung, mit der sie dann noch umsetzen. Und das war ja, also das war schwer zu erklären am Anfang, weil es völlig neu war, aber letztendlich waren auf jeden Fall von unserer Seite alle begeistert. Und naja, jetzt hoffen wir mal, dass da wirklich da was Gutes bei rauskommt. Aber eigentlich bin ich davon überzeugt.
Punkt. Thorsten, vielleicht kannst du direkt darauf antworten.
Ja, also wir sind auch sehr froh über dieses Match Me If You Can. Nicht nur, weil wir natürlich die Impact Factory seit Jahren lieben und unterstützen. Ihr seid auch ein ganz wichtiger Teil unseres Sektors. Aber ich persönlich verfolge SOS Kinderdörfer schon seit der Kindheit, seit den großen Spendenaufrufen. Und ich finde die Arbeit ganz großartig und auch wichtig. Und das unterscheidet es ein bisschen von anderen Hilfsorganisationen, bei denen es oftmals nicht so ein klares Profil gibt. Und auch wenn ich mich wiederhole, aber ich bin bei Katharina, es gibt einfach Bereiche, und dazu gehört die Arbeit mit Waisen und mit Kindern oder mit Opfern von Gewalt definitiv. Das ist etwas, was, um das sich Organisationen wie SOS Kinderdörfer kümmern müssen. Ich will vielleicht mal eine Zahl nennen, um ein bisschen klarzumachen auch, was für Potenziale solche Zusammenarbeiten haben. Also nach meinen Informationen, Katharina muss mich korrigieren, nimmt SOS Kinderdörfer ungefähr 1,4 Milliarden Euro Spenden ein und es werden ungefähr 65.000 Kinder versorgt in sehr, sehr vielen Ländern. Ich glaube, es sind 130 Ländern, in denen ihr arbeitet. Das macht dann, wenn man es umrechnen würde auf ein Kind, ist die Rechnung ist natürlich Quatsch, weil man, wenn man in so vielen Ländern aktiv ist, braucht man auch Strukturen. Aber es sind ungefähr Investitionskosten oder Spenden pro Kind von ungefähr 20.000 Euro, vermutlich dann über einen Zeitraum von durchschnittlich 15, 16 Jahren. Das ist auf jeden Fall absolut toll, was dann an Geld in so ein Kind und dessen Leben und dessen Zukunft investiert ist. Wir machen das zum Beispiel jetzt, wir rechnen ähnlich, also wir rechnen auch mit CapEx pro Hausanschluss. Man kann das dann auch runterbrechen mit Investitionskosten pro Kopf. Und bei uns sind das ungefähr 1.000 Euro für einen funktionierenden Hausanschluss, an dem der Kunde dann eben Trinkwasser oder eben auch Strom bekommt. Und das hinter einem Hausanschluss sind ungefähr 10 Menschen. Und diese 10 Menschen sind dann haben dann eben Zugang zu Energie. Und das ist letztendlich nochmal eine sehr spannende Zahl, weil wenn man das dann interpoliert, könnten wir mit 1,4 Milliarden Euro ungefähr 1,4 Millionen Menschen versorgen. Und das ist, glaube ich, eine spannende Dynamik. Zumal es in unserem Fall eben keine Spende ist, sondern wir zahlen diese Finanzierung zurück. Und jetzt komme ich auf einen ganz anderen wichtigen Punkt, den ich an Oliver und Dirk richten möchte, weil ihr ja sehr stark mit großen Investoren, Family Office sprecht. Was mich wahnsinnig stört seit Jahren, ist, dass dieser von euch vorhin genannte Vorwurf kommt, wir machen ja keine Entwicklungshilfe. Und das ist einfach Unkenntnis. Man kann durch Investitionen in diesen schwierigen Regionen und Gebieten eben durchaus eine vernünftige Rendite erzielen, also das, was ein Investor eigentlich auch möchte, und gleichzeitig eine so starke positive Wirkung erzielen. Und eigentlich müssten Investoren aus eigenem Interesse ihr Geld eben in solche Unternehmungen oder solche Projekte stecken, statt es dann eben in Raffinerien oder Waffengeschäfte oder sonst was. Und das ärgert mich ungemein. Und ein letzter Satz, weil Katharina vorhin gesagt hat, oder du hast in der Anmoderation gesagt, Dirk, dass sie Katharina dann immer nach Deutschland zurückgeht, um sozusagen wieder Kraft zu tanken. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin so frustriert über diese Situation hier in Deutschland, über diese Wohlstandsblase, dass ich regelmäßig zurück in Kriegsregionen muss, um mich sozusagen weniger zu ärgern darüber.
Das ist, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, also dass man damit auch Geld verdienen kann und auch darf und eigentlich auch muss. Ich hatte ja dein Zitat auch gebracht, alles, was du da an Rendite rausholst, das investierst du und reinvestierst du ja auch wieder. Jetzt stelle ich mir aber gerade vor, unsere Zuhörenden erinnern sich an das, was du anfangs gesagt hast über diese Basisinfrastrukturen, den Impact-Zeit, den du ja auch über Investitionen stemmst. Jetzt stelle ich mir deutsche Investoren vor, die viel Geld geben und dann ja die Rückzahlung von Menschen, die natürlich mit viel weniger Geld leben und auskommen müssen. Da können ja auch nur ganz minimale kleine Beträge zurückgezahlt werden. Wie geht das denn logisch auf? Wie kann dadurch überhaupt eine Rendite entstehen?
Ja, das ist erstmal falsch. Das ist ein typisches Vorurteil, was herrscht. Wir haben in Ländern in der Krisenregion im Sahel, wo wir unterwegs sind, Stromkosten von 2 Euro pro Kilowattstunde. Und das fast ausschließlich aus Dieselgeneratoren. Es führt also noch zusätzlich dazu, dass wir den Klimawandel anfeuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir eine Anlage bauen, die dann eben aus Photovoltaik und modernen Speichern Energie liefert, dann können wir das zu Preisen machen, die ungefähr bei den Kilowattstundenpreisen liegen, die wir hier in Deutschland kennen. Also irgendwas zwischen 20 und 25 Euro Cent. Und das heißt, der Mensch, der vorher einen Dieselgenerator betrieben hat, der spart 80% seiner Energiekosten ein. So, und trotzdem ist das dann noch profitabel, wenn man jetzt die Erstellungskosten, also die Investitionskosten, die es benötigt, um in einem solchen Dorf mit unserer Technologie wohlgemerkt, die hat natürlich auch so ein paar Vorteile, dann eben Strom zu erzeugen. Und deswegen ist das letztendlich für mich einfach ein Vorurteil und Unkenntnis. Und wir können heute eben zu deutlich niedrigeren Kosten Strom anbieten und eben auch die anderen Dienstleistungen, Kühlkette, Internet und Wasser, als das eben heute mit fossilen und alten Möglichkeiten gemacht wird. Und das ist schlicht und einfach ein Technologieschub. Also wir können durch moderne Technologie einfach effizienter und günstiger Strom herstellen. Und deswegen lohnt sich das eben auch, dass dann der soziale Effekt, der Impact und der Einfluss auf den Klimawandel noch als positive Nebeneffekte oben zukommen, das ist fast schon geschenkt. Und mich ärgert das halt ungemein, dass die Leute sich nicht mit den Situationen auseinandersetzen. Ich muss jetzt nicht jeder nach Mali fliegen, ja, aber es gibt genügend Publikationen, so wie euren Podcast, wo man sich schlau machen kann. Wenn man sich heute hinstellt und sagt, ich bin Impact-Investor, ich möchte mein Geld nachhaltig anlegen oder wirkungsorientiert, gibt es genügend Quellen, wo man das machen kann, was den Deutschen, insbesondere den deutschen oder deutschsprachigen Investoren, fehlt, ist einfach der Mut. Und die sind so voller Vorurteile über den afrikanischen Kontinent oder den globalen Süden, dass sie eben einfach ihr Geld zusammenhalten oder zurückhalten. Und das ärgert mich als zweites ungemein, weil es eben auch einen Zusammenhang gibt zu der klassischen Entwicklungshilfe. Das ist eben auch etwas, was ich der Entwicklungshilfe vorwerfe. Wir haben 40 Jahre lang oder 50 Jahre lang Narrative gedrängt durch Fotos, durch Bilder für die Spendenkampagnen, die dann an Weihnachten jetzt in dieser Zeit wieder durch alle Medien gehen. Da werden afrikanische Kinder in schlechtesten Positionen dargestellt mit dicken Bäuchen und Fliegen auf dem Mund. Und damit wird dann das Mitleidsgehen angesprochen, die Leute spenden. Und wir machen die Sache einfach nicht besser. Und das ist letztendlich der Zusammenhang, über den wir einfach offen sprechen müssen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass eben jetzt Organisationen wie SOS und andere sich auf den Weg machen, ihre eigene Narrative zu überdenken und großen Schritt auf uns zuzugehen.
Kurze Frage, Thorsten, wo wir gerade beim Thema sind. Sorry, Kat, ich muss da kurz hinterher. Du hast die Investoren angesprochen. Wir hatten letztlich eine Folge über Impact Investing. Was können, und da musst du nur kurz darauf antworten, dann stelle ich noch eine Frage. Was versprecht ihr euren Investoren für eine Rendite?
Ja, dann gibt es drei Formen. Es gibt letztendlich klassische Darlehen, also Fremdkapitalinstrumente. Da haben wir verschiedene Angebote im Programm, von Crowdfunding über Anleihe, künftigen Fonds. Da kann man durchaus Renditen erwarten zwischen 4% und 6%. Da würde man vermutlich an vielen deutschen Stellen die Augenbrauen hochziehen und sagen, oh, das ist aber viel, muss ja ein wahnsinniges Risiko sein. Nein, wir haben auf dem afrikanischen Kontinent Zinssätze für normalische Geschäftsleute. Also wenn ich in Mali heute zu meiner Hausbank gehe und ich möchte mir eine Maschine anschaffen, dann zahle ich zwischen 15% und 25% Zins. Wenn wir also 4% bis 6%, es kommt so ein bisschen drauf an, auf die Größe des Projekts, unseren Investoren anbieten, dann ist das für die Menschen in Mali oder auch im Sahel keine große Zinsbelastung, aber für einen deutschen Investor immer noch eine risikoadäquate Verzinsung. Das ist ein Instrument. Das andere Instrument ist so ein bisschen mehr für die Leute, die wirklich eine Fantasie und eine Vision haben, so wie ich auch, die sagen, wow, vielleicht könnte Afrika Greentech von den 210.000 Mini-Grids, die es in den nächsten 10 Jahren braucht, einen gewissen Markteinteil haben. Ich glaube an die Vision, dass das Unternehmen groß wird. Ich investiere Eigenkapital. Das geht bei uns dann eben auf dem Weg über unsere Aktien. Oder letztes Jahr haben wir ein Genussrecht ausgegeben und da beteiligen wir dann eben unsere Investoren an der Unternehmenswertsteigerung. Vielleicht da ein Hinweis, wir bauen ja Infrastruktur und diese Infrastruktur wird dann im Rahmen der Jahre abgezahlt. Und wenn diese Anlagen bezahlt sind, die Sonne weiterscheint, dann haben sie natürlich eine deutlich höhere Gewinnerwartung beziehungsweise auch eine viel höhere Rendite. Und das letztendlich, darauf kann man dann eben auch mitsetzen. Und das sind die beiden Möglichkeiten, die sich jetzt bei uns ergeben.
Und um da kurz anzuschließen, und wir hatten das Thema letzte Mal auch, da war das Beispiel, wie man mit Bildung Geld verdienen kann, indem man Kindern aus Thailand war, glaube ich, das Beispiel, eine Ausbildung ermöglicht oder ein Studium und dann nachher der studierte Mensch Teile seines Einkommens zurückführt. Ne? Ich habe da immer so ein bisschen Störgefühl, klar, weil er würde ja im Zweifel seine Familie auch mit dem erhöhten Gehalt ernähren und hiervon würde der Investor ja ganz andere Dinge finanzieren. Ne? Also es muss, wir sagen, es wäre schön, wenn es was zwischendrin gäbe. Ja, und du hast ja schon gesagt, 4-6%, aber wenn es auch Eigenkapital-Invests geben könnte, die nicht in diese Regionen vorstoßen von der Erwartungshaltung, ja, da muss ich schon mal bei 20% risikoadjustiertem Zins sein, weil das Geld, was die an die Investoren zurückfließt über den Zins, könnte ja noch eigentlich viel besser in weitere Investitionen investiert werden. Ne? Und da sind wir wahrscheinlich genau bei dem Zwischenpunkt, wie könnten eigentlich auch Entwicklungshilfeorganisationen ihre Spenden investieren und nicht einfach einmalig ausgeben. Und die hätten ja gar nicht so eine hohe Renditeerwartung wie vielleicht ein Investor, der ins EK bei euch investiert.
Ja, absolut. Also das gibt es auch. Wir haben in unserer Anleihe, die wir 2017 aufgelegt haben, solche Organisationen, die eben auch dann also Stiftungen in der Regel, die dann ihr Wirkungsstiftungskapital, was sie sowieso anlegen müssen, dann anlegen dürfen. Wir haben aber auch hier wieder das große Problem und da mein Appell an die neue Bundesregierung. Wir haben einfach in unserem Finanz- und in unserem Rechtssystem sehr viele Hürden, Auflagen, die es eben verhindern, in Sozialunternehmen zu investieren, weil per se der Gesetzgeber eben aufgrund der fehlenden Gewinnerwartung Liebhaberei unterstellt. Und da haben wir eben ganz viel konkrete fiskalische Probleme, warum dann gewisse Fonds, gewisse Stiftungen und Vereine nicht in solche sozialunternehmerische Aktivitäten investieren können, weil sie dadurch entweder ihre verschiedenen Auflagen nicht erfüllen. Und da haben wir eben einfach einen wahnsinnigen Bedarf an der Gesetzgeber, der hier mehr Freiheiten schaffen muss, weil es eben nicht klassisch nur diese zwei Instrumente gibt. Auf der einen Seite reines Kapital für gewinnorientierte Unternehmen, auf der anderen Seite die Philanthropie, sondern wir brauchen eben dieses Instrument in der Mitte, um dann eben diese breitere, wie Katharina richtig gesagt hat, holistischeren Projekte anzugehen, bei denen wir eben mit allen Kräften gemeinsam vor Ort handeln müssen.
Katharina, käme das auch für SOS Kinderdörfer in Frage, investieren statt spenden?
Absolut. Wir schauen uns aktuell auch an, was man statt Spenden eigentlich machen könnte. Also das heißt, letztendlich auch Projekte aufzubauen und da gehören solche Sachen wie oder solche Kooperationen wie mit Afrika Green Tech natürlich dazu, wo man sagt so, okay, der CO2-Handel boomt. So, also warum haben wir denn letztendlich oder warum helfen wir nicht genau eben solche Projekte aufzubauen, CO2 einzusparen an Orten, wo es sinnvoll ist, wo man tatsächlich auch Jobs damit generieren kann und die Unternehmen investieren eben da rein. Ob man das jetzt Ablasshandel nennen möchte oder letztendlich Carbon-Zertifikat ist ja eigentlich egal, aber natürlich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich halte es auch für absolut legitim und wahrscheinlich für Unternehmer auch sehr viel attraktiver zu sagen, so okay, wie wär's denn mit einem Risikoinvestment? Warum förderst du nicht einfach Jugendliche, die, oder Jugendliche ist ein sehr weit gefasster Begriff, oder junge Leute, die eine super Business-Idee haben und gibst ihnen damit die Chance, tatsächlich etwas aufzubauen und weitere Menschen in Arbeit zu bringen. Und wenn du Glück hast, dann kommt sogar noch was zurück. Ich glaube, das ist ein attraktives Businessmodell, wenn man für Leute, die risikoaffin sind. Also wenn ich mein Geld festhalte, na gut. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, da habe ich die Chance, dass ich was zurückbekomme. Wenn ich spende, habe ich das nicht.
Genau. Und ich glaube, jetzt haben wir auch ganz schön die beiden Pole gut beleuchtet. Ne? Es war wirklich Die Stunde war wieder viel zu kurz, wie schon vorher auch gesagt, im Flug vergangen. Wir würden jetzt dann auch gerne Richtung Ende einläuten. Wir sind noch lange nicht durch. Vielleicht müssen wir auch noch mal eine zweite Folge machen davon, weil wir viele Themen auch nur ganz kurz anreißen konnten. Traditionell beenden wir unseren Podcast mit einer Gedankenreise. Und anfangen möchte ich mit Thorsten. Thorsten, stell dir vor, du kommst nach Hause, vielleicht bist es auch schon, ne? Aber du kommst ins Wohnzimmer heute Abend und triffst dein 18-jähriges alter Ego. Muss ein bisschen zurückdenken, aber vielleicht hast du dich mit 18 noch ganz gut vor Augen. Und jetzt mit der Weisheit und den vielen Erfahrungen und auch Scheitererfahrungen, die du gemacht hast, was würdest du deinem 18-jährigen alter Ego raten?
Ich würde meinem 18-jährigen Ego raten, viel mehr auf die Intuition zu achten und viel weniger auf die verkopften, auf die gelernten Dinge, sondern viel stärker auf den Bauch zu hören und eben Dinge wie Liebe, Zuversicht, Leidenschaft in den Vordergrund zu stellen, statt eben alles tot zu rechnen, kaputt zu rechnen und eben viel mehr Zuversicht zu haben im Leben.
Ja, Katharina, deine Reise wird deutlich länger. Vermutlich bist du die auch jüngere, aber ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nahe, Thorsten. Wir reisen jetzt in die Zukunft und du triffst dein 80-jähriges alter Ego. Was würde dein 80-jähriges alter Ego dir raten?
Mein 80-jähriges alter Ego, oh weia. wahrscheinlich würde es mir raten, häufig mal ruhiger zu bleiben, noch mehr zuzuhören, sich, aber auch nie den Mut zu verlieren, auch wenn es noch so viel Kritik hagelt und noch so viele Leute kommen, die sagen, das geht doch nicht und das haben wir schon immer so gemacht und deswegen muss das auch so bleiben und sich unbedingt ein dickeres Fell zuzulegen. Und ehrlich gesagt ist das letztendlich auch das, was ich Jugendlichen häufig rate. Sie sollen, dass sie ihren Idealen folgen, dass sie sich Ideale überhaupt aufbauen, dass sie ihre Begeisterung niemals aufgeben und daraus was machen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn man Begeisterung für etwas hat, wenn man weiß, wofür man etwas tut, dass man dann auch erfolgreich ist. Und und ich brauche, genau wie Thorsten vorhin gesagt hat, ich brauche diese Reisen nach Afrika. Ich brauche diese Reisen in die Welt, um eben diese Begeisterung auch wieder aufzutanken, zu sehen, was Leute tatsächlich bewegen und das auch nie zu vergessen und auch nicht an die Zeitungsberichte zu glauben, die immer nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, sondern mich mit eigenen Augen zu überzeugen und immer daran zu glauben, dass Wandel möglich ist, dass es halt nur eine Idee braucht und wenn die eine Idee nicht geht, na gut, dann geht eben eine andere.
Ich mache jetzt die Zusammenfassung, Thorsten und Katharina. Thorsten Schreiber von Afrika Greentech und Katharina Ebel von SOS Kinderdörfer haben in eindrücklichen Schilderungen ihre Arbeit im globalen Süden deutlich gemacht. Entwicklungszusammenarbeit und Social Entrepreneurship müssen keine gegensätzlichen Ansätze bleiben, um Menschen in Krisen- und Notregionen zu befähigen, ihre Probleme auch eigenverantwortlich zu stemmen. In akuten Krisen sind Organisationen wie SOS Kinderdörfer unverzichtbar, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Hilfe zur Selbsthilfe aufgehen kann. An dieser Schnittstelle können Unternehmen wie Afrika Greentech mit ihren aktivierenden und mit Anreizen hantierenden sozialunternehmerischen Ansätzen den entscheidenden Beitrag leisten, dass die Menschen durch ihre ehrliche Arbeit ihre Würde zurückgewinnen. Und das rentiert sich dann auch noch für Menschen, die in diese Projekte investieren. Liebe Zuhörende, noch müsst ihr wählen, spenden oder investieren. Bald jedoch könnte das auch zusammengehen, dank Menschen wie Thorsten und Katharina. Danke euch beiden für dieses sehr inspirierende Gespräch.
Danke euch auch.
Dankeschön.
Ja, liebe Zuhörende, wir sind durch mit unserer letzten Podcast-Folge in diesem Jahr und wir wünschen euch entspannte Tage jetzt zwischen den Jahren, guten Rutsch ins neue Jahr und ich weiß, der Thorsten hat wirklich ein Hammer-Zitat, was er euch gerne noch mit auf den Weg geben würde, euch Gründern, euch Sozialunternehmern oder solchen, die es auch noch werden wollen. Thorsten.
Ja, ich wünsche euch auch von Herzen ein tolles neues Jahr, ein sehr erfolgreiches neues Jahr und ich möchte gerne Harriet Tubman zitieren, die vor über 100 Jahren gesagt hat, jeder große Traum beginnt mit einem, der ihn träumt. Denke immer daran, du hast die Stärke, die Geduld und die Leidenschaft in dir, nach den Sternen zu greifen, um die Welt zu verändern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.